Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei Wissen fürs Leben in der Arbeiterkammer in Feldkirch. Kürzlich habe ich in Ö1 ein Gedicht gehört, das mir sehr gefällt, weil es so tröstlich ist, wenn die Hast des Lebens wieder einmal besonders groß ist und die Schnäppchenjagd nach dem Glück erschöpft und müde macht. Das Gedicht stammt von Angela Kraus und heißt »Sei ganz ruhig«. Sei ganz ruhig, das Leben besteht nicht aus Sensationen, es läuft nicht davon, es bietet keine verpassten Gelegenheiten, es wird nicht einmal weniger mit den Jahren, dreh dich nur beiläufig um, es wird mehr. Heute ist Freitag, der 20. April 2018. Das Rheintal hier im schönen Vorarlberg ist seit Tagen ein einziger blühender Garten. Wiesen, Bäume, Sträucher sind aus dem Winterschlaf erwacht. Durch des Frühlings holden, belebenden Blick sind nicht nur Strom und Bäche schon längst vom Eise befreit und die Grippesaison ist endlich zu Ende. Auch die Sonne glänzt. Die Natur leuchtet herrlich, im Tale grünet Hoffnungsglück. Es ist warm wie im Sommer und es dringen Blüten und Blätter aus jedem Zweig und hoffentlich auch Freude und Wonne, Lust und Liebe aus jeder Brust, so wie es Goethe im Osterspaziergang und im Gedicht Mailied beschrieben hat. Der heutige Vortrag will Lust darauf machen, im Augenblick die Ewigkeit zu erleben und mitten im Leben zu sein. Auch wir verdienen es, aufzuwachen aus der Winterstarre, zu blühen und zu wachsen, Farbe in unser Leben zu bringen. Jede und jeder verdient Lebensfreude, Lebenskraft, Lebendigkeit, Lebenslust. Anlass für diesen Vortrag ist dieses neue Buch, Im Augenblick die Ewigkeit, mitten im Leben sein von Stefanie und Franz Schmatz. Es ist das erste gemeinsame Buch und somit auch eine Art Premiere. Es ist ein Buch, das auf bewundernswerte Art ehrlich und mutig davon berichtet, wie schwierig und dennoch notwendig und lohnend es ist, eingelernte lebenseinschränkende Muster hinter sich zu lassen und sich neuen Erfahrungen zu öffnen. Lebenseinschränkende Muster entstehen schon sehr früh durch autoritäre Unterdrückung des eigenen Selbst. Darauf hat der Psychoanalytiker Arno Gruen ein Leben lang immer wieder hingewiesen. Wenn Kinder erfahren und erleiden müssen, dass das eigene, das individuelle aus der Sicht ihrer Eltern, der Schule, des Staates, der Wirtschaft oder der Kirche unerwünscht ist. Zwei der stärksten lebenseinschränkenden Muster sind erstens die Spaltung der Welt durch unsere Urteile und Bewertungen in richtig und falsch, gut und böse, heilig und sündig, erlaubt und verboten. Und zweitens das Bemühen, so zu sein, wie andere mich haben wollen. Das heißt, auch als Erwachsener ein braves Kind sein zu wollen, gefallen zu wollen, möglichst viele Likes zu bekommen, indem man sich anpasst, Erwartungshaltungen der anderen erfüllt, indem man funktioniert, sich in eine Schablone pressen lässt und sich nicht traut, das eigene zu denken, zu fühlen und zu leben. Die Folgen eines solchen maskenhaften und schablonenhaften Lebens sind unter anderem Schuldgefühle, Überforderung, also innerer Stress, Ärger, seelische und gedankliche Blockaden, Minderwertigkeitsgefühle, Versagensängste, Aggression in Form von Selbsthass und Fremdenhass, Depression, innere Leere, weil man erschöpft ist vom kräfteraubenden Widerstand gegen das Leben und gegen das Lebendigsein. Mitten im Leben sein heißt, diese lebenseinschränkenden, krankmachenden Muster zu erkennen und sich von ihnen zu verabschieden. Mitten im Leben sein heißt, den Selbstverrat, die Selbstverleugnung, die Selbstabwertung, den Selbsthass, die Selbstaufopferung, die Selbstschädigung, die Selbstverletzung, die Selbstzerstörung aufzugeben, zugunsten von Selbstannahme, Selbstbejahung, Selbstwertschätzung, Selbsttreue, Selbstfreundschaft, Selbstfürsorge, Selbstverantwortung. Um diese spannenden Zusammenhänge, die ich kurz skizziert habe, geht es jetzt im Vortrag von Franz und Stefanie Schmatz. Dr. Franz Schmatz ist Psychotherapeut, katholischer Theologe, Seelsorger, emeritierter Universitätsdozent und Hochschulprofessor. Er begleitet seit über 40 Jahren Menschen in Krisen und Grenzsituationen, vor allem Sterbende und Schwerkranke. Und er hat über seine Erfahrungen zahlreiche Bücher geschrieben. Stefanie Schmatz ist Lebensberaterin und Lehrerin. Sie ist begeistert von dem Gedanken der Energetik, Leben ist Bewegung und Bewegung ist Leben. Schreiben, Malen, Musik und Tanz sind ihr Lebenselixier. Stefanie und Franz Schmatz sind seit 1974, also seit 44 Jahren, verheiratet. Sie sind Eltern von zwei erwachsenen Kindern und Großeltern von 5 Enkelkindern. Im Augenblick, die Ewigkeit, mitten im Leben sein, ist ihr erstes gemeinsames Buch, das Sie jetzt auch gemeinsam präsentieren werden. Seien Sie herzlich willkommen.
Sehr geehrte Damen und Herren, meine Frau Stefanie und ich möchten Sie recht herzlich begrüßen. Ich darf ja zum 5. Mal in dieser Veranstaltungsreihe hier in Feldkirch sein. Wir haben uns schon wieder sehr gefreut, auch durch die immer so wertschätzende und liebevolle Einladung durch Dr. Franz Köpp. Dieser Abend möge ein vielleicht doch besonderer sein. Wir möchten hier nicht einfach etwas abhandeln, nicht ein Thema bearbeiten. Vielleicht ist es möglich, wenn wir einander mit einem offenen Herzraum und einem offenen Herzen begegnen, dass sich vielleicht auch in dieser folgenden Stunde etwas von dem ereignet, was wir im Titel ausdrücken. Wir glauben, es gibt Augenblicke, Momente, die Ewigkeit erfahren lassen. Warum dieses gemeinsame Buch? Meine Frau war ja auch bei den anderen Büchern immer schon mit dabei, als Erstleserin beim Korrigieren. Auf jedem Buch haben wir ein Bild von ihr drauf. Aber jetzt hat es uns einfach gedrängt, auch eines gemeinsam zu schreiben. Wir glauben, dass es Augenblicke gibt, die Ewigkeitswert in sich tragen.
Sehnsucht nach dem Augenblick. Es geht so schnell und ich sehe die Blumen nicht mehr. Ich höre die Vögel nicht mehr und ich bewundere die aufgehende Sonne am Morgen nicht mehr. Es geht so schnell und ich gönne mir die Zeit am Brunnen nicht mehr. Ich finde die Zeit zum Lauschen der Musik nicht mehr. Ich stehe nicht mehr staunend vor dem blühenden Baum. Es geht so schnell und ich sehe den einladenden Blick nicht mehr. Ich spüre die erregende Sinnlichkeit nicht mehr. Ich spiele die Spiele der Liebe nicht mehr, die meine Seele erfreuen. da wird es mir wahrhaft zum Segen, wenn ich innehalte, still werde, mein Herzklopfen spüre und den Augenblick verkoste, der mich Ewigkeit erleben lässt.
Wir haben das Gefühl, durch unser gemeinsames Leben und durch die vielen Begleitungen gleichsam einen großen Geschenkkorb inzwischen zu haben, wo sehr viele Geschenke drinnen sind. Beginnend mit dem Geschenk, dass wir einander zugefallen sind, noch dazu in einer Zeit, wo ich todkrank war und mir nur mehr 3 bis 4 Monate an Lebenszeit von den Klinikprofessoren prophezeit wurden. Wir möchten einige dieser Geschenke, die wir da drinnen haben, hier heute auch Ihnen mitgeben. Das Wesen eines Geschenkes ist ja, dass es nicht zum Besitz werden soll, sondern dass es weiter geschenkt wird. Zunächst war es einmal das, was wir zwei erleben durften. Wir sind an sich sehr unterschiedlich, vor allem auch von der Herkunft her. Meine Frau Stefanie kommt von einem Bergbauernhof bei uns im Mostviertel in Niederösterreich. Sie ist dort aufgewachsen mit der Natur, hat, glaube ich, mit Ängsten nicht sehr viel zu tun gehabt, obwohl sie selber nicht gewollt war, vielleicht auch zunächst nicht willkommen. Es gab auch keinen Vater, aber einen sehr liebevollen Großvater. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo es aber sehr viel um Ängste, um Schuldgefühle ging. Meine Mutter stammte aus dem oberen Müllviertel und da war es damals üblich, dass man das erste Kind in irgendeiner Form der Kirche geschenkt hat, damit Segen auf der Familie liegt. Daher war mein Weg vorgezeichnet, dass ich auf jeden Fall in ein kirchliches Internat gekommen bin. Ich wurde nicht gefragt, ob ich wollte oder nicht, das haben meine Eltern mit dem zuständigen Pfarrer ausgemacht. Und diese Jahre im kirchlichen Internat, und das war ganz anders wie bei meiner Frau Stefanie, diese Jahre waren sehr hart, aus mehreren Gründen, weil eben so das Thema Angst, Schuldgefühl immer im Vordergrund stand. Wir mussten jeden Mittwoch beichten gehen zum Beispiel. Und auch sonst haben wir vieles erlebt, was zum Teil sehr schlimm war. Und doch sind dann wir zwei einander begegnet, zugefallen. Und meine Frau hat zu mir Ja gesagt, wo sogar meine eigenen Angehörigen zu ihr gemeint haben, sie möge sich rechtzeitig zurückziehen, damit es dann nicht so schlimm wird, wenn es mit mir aus ist. Aber sie hat genau in dieser Situation zu mir Ja gesagt.
Ich träume und wünsche, meine Träume seien wahr. Sitze ich zu Hause, in der Schule, gehe ich alleine durch die Stadt. Ich schaue durch Wände in die Ferne und bin bei ihm. Plötzlich kommt er mir entgegen, groß und schlank seine Gestalt, den Kopf etwas zur Seite geneigt. Ich blicke auf und sehne mich ihm entgegen. Schon ist er nah. Mit verlegenem Lächeln, gekniffenen Augen reicht er mir die Hand und da ist es vorbei. Es war nur ein Traum. Doch ich kann es wieder träumen. Und wieder kommt er mir entgegen, reicht mir seine Hand. Ich wünsche, meine Träume seien wahr. Und dann kamst du. Du warst krank. Ich habe dich geliebt. mir brach fast das Herz. So jung und nicht fürs Leben gedacht. Ich konnte es nicht fassen. Es ließ mich nicht los. Ich haderte und flehte, nimm mir und gib ihm. Für ihn tragen, mit ihm sein, ihn hegen und pflegen und lieben, ganz innig und stark. Alles wollte ich für dich tun, alles wollte ich mit dir teilen, den ganzen Schmerz und alles Leid. Ich liebe dich, du wurdest gesund, nun wollen wir miteinander leben.
Mit mir ist es dann Gott sei Dank wieder bergauf gegangen. Ich habe damals dann mir vorgenommen, wenn ich noch einmal halbwegs gesund werde, dann möchte ich mich neben meiner beruflichen Tätigkeit um Menschen in der Begleitung ehrenamtlich kümmern, die es besonders schwer haben. Menschen, die psychisch krank sind, Menschen, die im Sterben liegen, Menschen in der Trauer, Menschen nach Suizidversuchen. Weil ich bei meinen eigenen langen, oftmaligen Klinikaufenthalten während Chemo- und Bestrahlungstherapien eben erlebt habe, was Menschen in solchen Situationen alles durchmachen. Wir wussten zunächst ja noch nicht, wie viel Zeit wir bekommen werden. Heute rückblickend, und das ist uns auch beim Schreiben des Buches so erfahrbar geworden, sind wir zutiefst dankbar für diese Zeit, die damals so furchtbar war, weil sie für uns so fruchtbar geworden ist. Denn die Begrenztheit der Zeit, der Lebenszeit, der eigenen Lebenszeit, macht ja ihre Kostbarkeit aus. Und das haben wir, das können wir, glaube ich, ehrlich sagen, nicht mehr vergessen in diesen bisher 44 Jahren. Und so war eine zweite Motivation für diese Überlegungen das, was wir in den Begleitungen erleben. Wir erleben so viele Menschen, die Sehnsucht in sich tragen. Sehnsucht nach einem wenigstens teilweise anderen Leben, nach einem intensiveren Leben, nach einem bewussteren Leben. Ich habe in diesen über 40 Jahren einige tausend Menschen im Sterben begleitet und sehr viele von ihnen haben am Schluss bei der Lebensbilanz zu mir gemeint, ich habe das Gefühl, am Leben vorbeigelebt zu haben. Und in den Gesprächen kommt dann immer wieder diese Sehnsucht zum Ausdruck. In meiner Sprache würde ich sagen, es ist die Sehnsucht, im Leben das Leben immer wieder mal intensiv spüren zu können, zu erfahren, wie es ist, wenn Leben sich verdichtet, wenn Leben sich ereignet. Und es gibt diese Grundsehnsucht, und die kennen Sie alle auch, Augenblicke zu erleben, in denen wir wenigstens zeitlich begrenzt Grenzen von Raum und Zeit gleichsam vergessen, ein Stück weit vielleicht auch überwinden. Dann ist Ewigkeit nicht einfach nur etwas in der Zukunft, woraufhin wir vielleicht vertröstet werden, sondern es kann sich im Augenblick, im Jetzt ereignen.
Wann beginnt die Ewigkeit? Er, sie ist in die Ewigkeit eingegangen. Wann werde ich in die Ewigkeit eingehen? Muss ich erst sterben, um in die Ewigkeit einzugehen? Der Augenblick ist Ewigkeit. Jeder bewusst gelebte, jeder wirklich erlebte Augenblick wird Ewigkeit. Wann wird dieser Augenblick ewig? kann er ewig werden, wenn ich ihn festhalte? Der Versuch wird scheitern. Das Foto wird verblassen. Doch wenn ich ihn fließen lasse, in mein Herz und durch mich durch, wenn ich meinen Kuss ihm aufdrücke, ihm meine Bestätigung gebe in meiner Umarmung, dann wird dieser Augenblick ewig sein. Die Ewigkeit hat begonnen. Die Ewigkeit ist jetzt, in diesem Augenblick, in der Schwingung des bewussten Seins.
Ein erstes Geschenk, das wir gleichsam aus dem Geschenkkorb Ihnen hier auch anbieten möchten, ist die Stille. Ich erlebe so viele Menschen auch in den therapeutischen Begleitungen, die mir sagen, sie können Stille nicht aushalten. Manche sagen sogar, Stille, nein, da bekomme ich die Panik. Es war spannend, wie ich mal eine Frau um die 50 begleitet habe, und sie hat selber dann auch den Wunsch geäußert, sie möchte so weit kommen, auch einmal wirklich Stille aushalten zu können. Sie hat viele Anläufe gebraucht, dann ist sie einmal ganz selig gekommen und hat zu mir gesagt, sie, ich habe eine ganz bewegende Erfahrung gemacht. Eine sehr gute und eine mich erschreckende. Jetzt habe ich sie gesagt, ja, was heißt das, warum beides? Dann hat sie gesagt, ja, ich habe erstmals jetzt erlebt, ich war allein daheim, es war kein Radio und sonst nichts eingeschaltet und es war ganz still im Raum. Und wie es ganz still war, habe ich eine erschreckende Erfahrung gemacht. Und ich habe dann zu ihr gesagt, welche? Dann hat sie gesagt, wie es rundherum still war, habe ich das erste Mal wirklich gehört, wie viel Lärm und wie viel Unruhe in mir drinnen sind. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht mit der Stille. Um in die Stille zu kommen, braucht es die Unterbrechung, das Anhalten, das Innehalten. Das, was viele Menschen heute oft nicht mehr schaffen. Wir wissen aus der modernen Stressforschung, dass nicht der Stress das Problem ist, sondern das nicht mehr unterbrechen können. Wie soll ich zu mir finden, wenn ich nicht vorher in die Stille komme? Wie soll ich zum Du finden, zum Wir, wenn wir Stille nicht erfahren können? Ich habe einmal eine sehr berührende Begegnung in der Sterbebegleitung gehabt, wo mich eine alte Frau, die gewusst hat, dass sie nicht mehr heimkommt, gebeten hat, ob ich ihr ihr Kaffeeheferl von daheim bringen könnte. Ich habe den Wunsch zunächst auch nicht ganz verstanden, aber ich habe mir gedacht, wenn es für sie wichtig ist, dann möchte ich ihr diesen Wunsch erfüllen. Vielleicht ist es ohne dies ihr letzter. Und ich habe dann dieses Kaffeeheferl geholt und ich habe sie überreicht. Sie hat mich dann gleich umarmt, hat sich bedankt und hat dann minutenlang schweigend dieses Kaffeeheferl in Händen gehalten. Und nach diesem minutenlangen Schweigen hat sie mit Tränen in den Augen zu mir gesagt, jetzt habe ich ein Stückchen von meinem Daheim hier herinnen und ich fühle mich geborgen. Und dann haben wir noch einmal einige Minuten lang miteinander geschwiegen. Auch ich habe gespürt, wie Leben sich hier in diesen Minuten der Stille verdichtet hat. Es ist die Einladung an die Stille, die auch an uns immer wieder ergeht. Erst auf dem Hintergrund der Stille können wir auch im Sinn der Polarität einen Ton hören.
Einladung an die Stille. Komm zu mir. Es ist noch Platz. Zieh ein in meinen Raum, Der ist zwar groß, ist hoch und weit, doch Ruhe ist hier kaum. Stille. Die Stille in mir. Im Treiben des Alltags bist du im Dunkel des Unbewussten und doch bist du da. Die Stille im Raum, in mir und um mich bist du und wartest, bis ich erwache. Meine Sinne sich erhellen und Bewegung kommt in meinen Geist. Und ich sehe und spüre und rieche und schmecke und lausche, ganz still. Ein Gewahrsein im Raum, eine Sehnsucht in mir lockt mich hinaus in die Stille der Natur. Du zeigst mir deine Schönheit. Ich spüre deine Lebendigkeit. Ich höre dein Lied, deinen vielstimmigen Gesang. Und du ladest mich ein zum Tanz deines Seins. Du ergötzest mich dabei mit deinem Duft, lässt mich trinken aus deiner Fülle und kosten deine betörende Süße. Und dann sprichst du zu mir. Wenn ich ganz still verweile in meinem Raum, im Raum der Stille des Seins. Und ich weiß, es ist mein Duft, meine Süße, meine Fülle, meine Schönheit, mein Lied und mein Tanz, die Stille. Und wenn es ganz still ist, ganz still um mich, ganz still in mir, wenn meine Hände ruhen und auch mein Geist, dann beginnt mein Herz zu sprechen.
Ein zweites Geschenk, das wir aus dem Geschenkkorb bei diesem Bild bleiben herausnehmen möchten, ist das Bild von der Mitte. Ich denke mir sehr oft, wenn ich Menschen begleite, dass viele Menschen heute mittellos sind. Es ist tragisch, dass es in einem Wohlstandsstaat viele mittellose Menschen gibt, aber darüber hinaus dürfen wir nicht vergessen, dass es auch sehr viele mittellose Menschen gibt. Was meine ich mit Mitte? Mitte ist für mich jener Bereich, wo ich zutiefst ich selber bin, wo ich verankert bin, wo ich verwurzelt bin. Und ich möchte es mit einer Erfahrung sagen, mir sind ja die Begleitungen von todkranken und sterbenden Kindern besonders ans Herz gewachsen, weil die Begleitung von Kindern wesentlich einfacher ist als die Begleitung von Erwachsenen. Denn Kinder, vor allem die unter 10-Jährigen, die sind natürlich, die sind echt, mit denen kann ich lachen und weinen, über alles reden, da begegne ich keinen Masken, da begegne ich keinen Rollenspielen, Kinder sind, wie sie sind. Und da denke ich mir oft, das ist Leben, auch von der Polarität her. Und da habe ich ein Mädchen begleitet, die Melanie, die mit 9 Jahren verstorben ist. Ich durfte sie fast ein ganzes Jahr lang begleiten. Und die Melanie hat bei ihren Klinikaufenthalten immer ein Fotoalbum bei sich gehabt, auf dem Nachtkästchen. Und da waren Bilder von ihr drinnen aus verschiedenen Lebensjahren. Und ungefähr in der Mitte des Albums war ein ganz besonders schönes Bild von ihr. Das wurde im Frühling, ein Jahr vor dem Ausbruch ihrer Krankheit, aufgenommen. Da stand sie vor blühenden Sträuchern im Frühling in einem bunten Kleid, das volle Leben. In der vorletzten Begegnung wollte sie nach diesem Album greifen, hat es aber selber nicht mehr geschafft und hat mich dann gebeten, dass ich ihr das Album hergebe. Und dann hat sie da drinnen geblättert. Und dann war sie bei diesem Frühlingsbild. Dann hat sie es herausgenommen, hat es mir in die Hand gegeben und hat zu mir gesagt, schau, so habe ich vor einem Jahr ausgesehen. Dann hat sie die Bettdecke zurückgeschlagen und hat mich angeschaut und hat zu mir gesagt, und schau mich an, wie ich jetzt ausschaue. Ich habe dann selber mal innegehalten und habe dann zu ihr gesagt, Melanie, das fällt mir jetzt nicht ganz leicht, aber du erinnerst dich, am Ende unserer ersten gemeinsamen Begegnung haben wir zwei uns per Handschlag versprochen, dass wir immer ehrlich sein werden miteinander. Egal, was die anderen sagen und tun. Und das möchte ich auch jetzt einhalten. Und auf dem Hintergrund muss ich dir leider recht geben. Du auf diesem Bild und wie du jetzt vor mir liegst, dein Körper gezeichnet von den vielen Behandlungen, Chemotherapien, Operationen, Bestrahlungen, ist wirklich, wie du sagst, ein Wahnsinn. Und dann habe ich zu ihr gesagt, aber gerade deswegen möchte ich dir jetzt etwas sehr Wichtiges sagen. Ich habe oft, wenn ich bei dir war und heimgekommen bin, zu meiner Frau gesagt, wenn ich mit der Melanie beisammen bin, habe ich das Gefühl, eine weise Lehrerin des Lebens vor mir zu haben. Und dann hat sie zu mir gesagt, was meinst du damit? Ich habe versucht, dir das ein bisschen zu erklären und habe gesagt, schau Melanie, wir können über alles reden. Du erzählst mir deine Ängste, du fragst mich nach meinen Ängsten, wir lachen miteinander, wir weinen miteinander. Du hast mir viele deiner Zeichnungen erklärt, einige Zeichnungen haben wir sogar miteinander gemacht, weil du dir das gewünscht hast und habe ein paar so Bereiche aufgezählt. Dann schaut sie mich an und sagt zu mir, das heißt, du glaubst, in mir da drinnen gibt es etwas, das auch jetzt noch so schön ist, wie ich auf diesem Bild. Ich habe dann zu ihr gesagt, ja Melanie, das wollte ich dir damit eigentlich sagen. Verstehen Sie, dass ich in solchen Erfahrungen davon überzeugt bin, dass es Momente gibt, wo Augenblick und Ewigkeit eins werden? Diese Mitte, diese Erfahrung der Mitte braucht es, denke ich, wo ich ganz zu mir selber komme, um daraus auch mich auf den Weg zum Du machen zu können. Das setzt jede Begegnung, jede Begleitung, jede Liebe, aber auch jedes Abschiednehmen an. Und die Erfahrung dieser Mitte brauchen wir, um mit der Polarität in unserem Leben fertig zu werden. Die Polarität zieht sich ja durch unser ganzes Leben. Ich habe das in meiner, vor allem religiösen Erziehung, ja noch als Dualität vermittelt bekommen. Immer sofort die Einteilung in richtig und falsch, in gut und schlecht, in hell und dunkel. Polarität ist was anderes. Und mir ist vor allem auch in der Sterbebegleitung bewusst geworden. Der Tod ist nicht der Todfeind des Lebens. Der Tod ist die intensivste Einladung zu einem bewussten, rechtzeitigen Leben jetzt, die es überhaupt gibt. Und mir wird immer wieder bewusst in diesen Begleitungen, dass es diese Polarität in allen Situationen des Lebens braucht. Der Tod ist der Kontrasthintergrund, auf dem Leben leuchten kann. An einem sonnenklaren Tag können wir den Sternenhimmel nicht sehen. Da brauchen wir das Dunkel im Hintergrund. Der Ton braucht die Stille als Kontrasthintergrund. Die Wärme braucht die Kälte und so könnten wir das durchziehen durch die Lebensfelder. Ich würde mir wünschen, gerade auch als Theologe, dass die Kirchen und Religionen aufhören, den Tod ins Eck mit Sünde und Schuld zu stellen, mit dem Tod Angst zu machen. Die Polarität zwischen Leben und Tod, zwischen Werden und Vergehen, gibt es, seit es dieses Universum gibt. Die Naturwissenschaft sagt uns, dass das mindestens 15 Milliarden Jahre und bei unserer Erde mindestens 4 Milliarden Jahre sind. Und in diesen Milliarden von Jahren vollzieht sich immer wieder diese Polarität zwischen Werden und Vergehen. Vielleicht auch eine Einladung, die eigene Einstellung zum Tod und damit auch zum Leben zu verändern. Die Kostbarkeit des Lebens neu zu entdecken, auf dem Kontrasthintergrund des Todes, das heißt der Begrenztheit der Zeit. Und aus dieser Spannung, aus dieser Polarität kommt ja letztlich die Lebendigkeit, nach der wir uns alle so sehr sehnen.
unser Leben. Tag und Nacht. Dunkel und Licht. Wärme und Kälte. Leere und Fülle. Lachen und Weinen. Angst und Zuversicht. Aufbruch und Abbruch. Vergehen und Aufblühen. Tod und Leben. Und wir sind mitten darin, mitten in diesem Leben, mitten in unserem Leben. Mögen wir leben aus der Mitte des Lebens.
Ein weiteres Geschenk, eine Einladung, die ich in unserem Geschenkkorb immer wieder finde, ist die Einladung, lebe im Jetzt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich erlebe so viele Menschen, die überall und nirgends sind, die in die Zukunft fliehen, das sind die einen, und die anderen, die in die Vergangenheit fliehen, aber mir kommt vor, wenige leben wirklich im Jetzt. Auch da durfte ich in diesen Jahrzehnten unendlich viel in den Begleitungen lernen. Schon Frau Kübler-Ross hat in dem ersten Seminar, das ich mit ihr erlebt habe, zu uns gesagt, wenn du wirklich rechtzeitig, bewusst, intensiv, lustvoll und qualitätsvoll Leben lernen willst, dann mach dich immer wieder mal mit Menschen in äußersten Grenzsituationen des Lebens auf den Weg. Denn dort kannst du Leben lernen. Auch hier wieder ein einfaches Beispiel aus der Begleitung. Eine über 80-jährige Frau, es war an einem Sonntagvormittag, sie war allein im Zimmer, hat gesehen, dass am Tisch beim Fenster ein Blumenstrauß steht. Und sie hat dann immer hingeschaut und dann hat sie zu mir gesagt, Herr Dr. Schmerz, könnten Sie mir bitte den Blumenstrauß herholen? Ich habe Blumen immer so gern gehabt. Wer weiß, ob ich noch einmal heimkomme. Ich habe den Blumenstrauß geholt, habe ihn ganz nahe hingehalten, dass sie es gut sehen konnte. Und dann hat sie in diesem Blumenstrauß eine Tulpe entdeckt, eine mehrfarbige. Und sie hat mich dann gebeten, dass ich diese Tulpe herausnehme und ihr auf die Brust lege. Und dann hat sie mit ihren letzten Kräften versucht, mit ihren Fingern zu dieser Tulpe hinzukommen und hat dann minutenlang die Blütenblätter dieser Tulpe gestreichelt. Und dabei hat sie immer wieder gesagt, wie wunderbar doch das Leben ist. 3 Tage vor ihrem Tod. Wenn ich bei uns im Krankenhaus so in den oberen Stockwerken bin, da sieht man sehr schön auf die Altstadt von Krems, ich denke mir dann oft, es ist eigentlich der pure Wahnsinn. Da liegt jemand vor mir, die weiß, dass sie nur mehr ein paar Tage leben wird. Streichelt diese Blütenblätter, genießt das, verkostet das, erfreut sich daran, bedankt sich dann noch intensiv dafür. Und wenn ich an mein Fenster hinausschaue, denke ich mir, und da unten laufen die Gesunden herum, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, und die hetzen einfach alle nur mehr durch das Leben. Warum bleiben wir nicht öfters stehen? Warum halten wir nicht öfters inne? Warum fragen wir nicht öfters, ob das alles wirklich so vorgegeben ist, wie wir glauben? Oder ob da nicht vielleicht auch etwas veränderbar ist? Ob nicht für jedem von uns etwas erlebbar wäre von diesem etwas mehr Leben, etwas qualitätsvolleres Leben? Das sind, für mich zumindest, Augenblicke, die Ewigkeit kosten lassen.
Ein Augenblick Ewigkeit. Berührt von der Schönheit einer Blume. Ein Augenblick Ewigkeit. Ergriffen von der Heilkraft der Musik, ein Augenblick Ewigkeit. im Genießen einer köstlichen Frucht, ein Augenblick Ewigkeit. Im Staunen über die Kraft der Natur, ein Augenblick Ewigkeit. Im Erspüren des unendlichen Raumes, ein Augenblick Ewigkeit. In einem ganz bewussten Atemzug, ein Augenblick Ewigkeit. Der Anblick eines Neugeborenen, ein Augenblick Ewigkeit. Der letzte Atemzug eines Sterbenden, ein Augenblick Ewigkeit. Die bewusste Erfahrung des Jetzt, ein Augenblick Ewigkeit. Jeder Augenblick kann ein Augenblick Ewigkeit sein.
Mit dem nächsten Geschenk habe ich mir selber immer wieder schwer getan, bis auf den heutigen Tag. Ich möchte es nennen, schlicht und einfach, liebe dich selbst. Ich habe gelernt, dass man das nicht tut. Ich habe von allen Seiten vermittelt bekommen, das ist Egoismus, man braucht keinen Dank, man soll selbstlos sein, man soll geben, 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 nicht fragen, wie es einem selber dabei geht. Und der Lohn kommt dann irgendwann in der Ewigkeit. Ich höre heute noch von daheim, auch bei den Großeltern, diese Aussage, man muss dem Kind schon den Willen brechen, damit es dann handsam wird. Vielen wurde auch der Wille gebrochen. Und viele sind ihr selbst los geworden. Wie geht's Ihnen damit? Wenn sich bei mir so in den ersten Jahren der Begleitung jemand bedankt hat, hat es bei mir einen fixen Spruch gegeben: Bedanken brauchen Sie ihn ja nicht, das ist selbstverständlich, das mache ich ja gerne, ich brauche da keinen eigenen Dank dafür. Dann hat mich einmal eine alte Waldviertler Bäuerin bei der Hand genommen und hat zu mir gesagt: Herr Dr. Schmatz, warum sagen Sie das? Ich meine das ja ehrlich mit dem Danke. Das müsste doch Ihnen auch gut tun. Da ist mir einiges klar geworden. Selbstliebe im Sinn von Selbstannahme, Selbstwertschätzung, Selbstpflege ist die Voraussetzung, um nicht im Egoismus zu landen. Ich denke, wer in seiner Schale, wenn wir dieses Bild als Vergleich hernehmen, etwas drinnen hat, kann auch etwas verschenken. Wenn ich nichts drinnen habe, kann ich auch nichts geben. Und Selbstliebe ist dann auch die Basis, dass ich selbst Treue leben kann, dass ich selbst Verantwortung übernehmen kann. Wir haben uns vom Anfang an, meine Frau Stefanie und ich, viel darüber unterhalten und auch dann beim Schreiben des Buches, es war ja auch so eine Gratwanderung, wie viel geben wir preis, damit die Leserinnen oder die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn sie vielleicht Impulse annehmen wollen, auch mitbekommen, die sie dann selber übersetzen in ihre eigene Situation, gleichzeitig aber auch darauf zu achten, dass es nicht ein Seelenstriptease wird. Aber die eigentliche Treue zum Beispiel ist die Selbsttreue. Ich habe mal eine Frau begleitet, über ein halbes Jahr lang, und ihr Mann hat mich wirklich, muss ich sagen, ununterbrochen segiert mit einem Wunsch. Ich möge aus seiner Frau, bevor sie stirbt, herausbekommen, ob sie irgendwann einmal mit einem anderen was gehabt hat. Und ich habe dann zu ihm gesagt, sie, dafür stehe ich nicht zur Verfügung. Na, dann sagen Sie mir wenigstens, ob das schon einmal ein Thema war. Auch das sage ich Ihnen nicht, weil dann schließen Sie auch wieder irgendetwas dran. Immer wieder. Dann ist sie verstorben, hat nicht lange gedauert, hat er mich angerufen. Jetzt ist sie eh tot. Ob ich ihm wenigstens jetzt sage, ob sie irgendwann einmal mit einem anderen was gehabt hat. Ich habe dann zu ihm gesagt, hören Sie auf damit, Sie erfahren auch jetzt nichts von mir, das unterliegt der Vertraulichkeit. Ich habe zu ihm gesagt, bitte, wieso belasten Sie sich mit so etwas? Haben Sie einen Verdacht? Na, eigentlich nicht. Aber was ist Ihr eigentliches Problem? Na, dann ist er doch gekommen mit seinem Problem. Er hat zu mir gesagt, er hat in einem Büro gearbeitet, wo es außer ihm nur Frauen gab. Und bei zwei dieser Frauen war er sich absolut sicher, die hätten mit ihm geschlafen, wenn er sie dazu eingeladen hätte. Aber er hat es nicht getan. Habe ich gesagt, na, wo liegt Ihr Problem? Offensichtlich haben Sie mit sich selber eine Vereinbarung, dass Sie das nicht tun, dass Sie treu sind. Aber es hat ja nichts mit Ihrer Frau zu tun. Das ist ja eine Vereinbarung mit Ihnen selber, da sind Sie sich ja selber treu. Nein, habe ich gesagt, so ist das nicht. Habe ich gesagt, warum, was ist? Hat er gemeint, wenn ich wüsste, dass sie auch nur einmal mit einem anderen etwas gehabt hat, dann habe ich gesagt, was wäre dann? Dann hat er gemeint, dann wäre ja ich der Dumme gewesen. Dann waren wir beim eigentlichen Problem. Ein einfaches Beispiel, um ein bisschen zu unterstreichen, was Selbsttreue bedeutet. Auch im Sinn von Selbstverantwortung. Schauen Sie mal auch in Ihre Umgebung hinein. So viele Menschen können weder ein klares Nein noch ein klares Ja sagen. Vor allem auch deswegen, weil viele Menschen ja gelernt haben, deswegen vielleicht kein klares Nein zu sagen, weil ja das Gegenüber dann vielleicht mit einer Strafe kommt und mir die Zuwendung, die Wertschätzung und vielleicht sogar die Liebe entzieht. Ein klares Ja kann nur jemand sagen, der auch ein klares Nein sagen kann. Und ich erlebe oft, auch wenn ich Paare begleite, so dieses Spannungsfeld. Er erwartet alles von ihr, sie erwartet alles von ihm. Mir kommt das oft vor, zwei Menschen mit Defiziten, sie hofft, dass sie von ihm alles kriegt, er hofft, dass er von ihr alles kriegt, aber es fehlt oft sowohl das klare Nein als auch das klare Ja. Und da bin ich auch der Meinung, ich habe das auch hier im Buch hineingeschrieben, Liebe kann man ja nicht definieren, meiner Meinung nach. Liebe kannst du nur umschreiben. Denn Liebe ereignet sich, Liebe kannst du erleben, aber nicht definieren. Aber als Umschreibung sage ich gerne, Liebe bindet nicht aneinander, sondern Liebe macht frei füreinander. Wir zwei, wir blödeln oft ja auch sehr viel. Wir sagen dann manchmal sogar, jetzt müssen uns die Zuhörer sehen, wie wir uns jetzt gerade aufführen, spielerisch und so weiter. Und da haben wir so, per Spaß, das haben wir dann auch hineingeschrieben, haben wir gesagt, also ob wir noch einmal heiraten, das wäre nicht sicher. Aber miteinander leben würden wir auf jeden Fall wieder gerne. Und wir haben dann auch im Buch den Satz dazu geschrieben, wir wollen uns treu sein, nicht einer Institution, auch nicht der Institution Ehe. Das Entscheidende ist die Selbsttreue und die Treue der Liebe gegenüber. Alles andere ist da mit drinnen.
Selbstständig. Sie machen alles gemeinsam und sind gemeinsam einsam. Ich stehe lieber auf eigenen Beinen. So kann ich nämlich zu dir gehen. Ich will nicht, dass du für mich lebst, als wäre ich ein Teil von dir. Ich will nur, dass du mich liebst, denn ich gehöre gern zu dir. Lange genug stand ich nicht auf eigenen Beinen, ließ mich tragen und aß dein Brot. Es ist Zeit, mir Stand zu suchen, meinen Weg zu gehen und mir mein Brot zu backen. Dann können wir gemeinsam gehen, Halt bietend, doch nicht Last sein, und unser Brot uns teilen.
Ein weiteres Geschenk, das ich hier hereinstellen möchte, ich möchte es unter der Einladung sehen, male dein Lebensbild. In der Nacht, nachdem mir am Abend der zuständige Professor auf der Klinik diesen kurzen Zeithorizont für meine Lebenszeit in den Raum gestellt hat, war plötzlich eine Erfahrung in mir, die ich in der zweiten Volksschulklasse erlebt habe. Ich komme aus sehr ärmlichen Verhältnissen und meine Eltern konnten sich keinen neuen Malkasten für mich leisten. So haben sie mir einen alten Gebrauchten gekauft. Von den 6 Farben hat eine gefehlt. Die anderen Kinder aus der Stadt haben damals schon Malkästen mit 12 und 18 Farben gehabt und da habe ich mich dann schon oft leid gesehen. Und dann ist der Lehrer zu mir hergekommen, hat sich hergekokelt zu mir und hat mir gezeigt, wie ich durch das Mischen meiner Farben in etwa auch zu den Farben kommen kann, die die anderen von vornherein drinnen haben. Es ist mühsamer, aufwendiger. Sie werden vielleicht nicht so schön, aber es ist möglich. In dieser Nacht habe ich damals in meinem Tagebuch über mehrere Seiten hindurch mir aufgeschrieben, was ich noch alles erleben und tun möchte in diesen verbleibenden Monaten. Und dann habe ich so viel beisammen gehabt, dass ich wieder Verschiedenes durchgestrichen habe, umgereiht habe, von vorne nach hinten, von hinten nach vorne. Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen. Ich möchte mich nicht fallen lassen. Ich möchte, auch wenn die Zeit vielleicht nur mehr kurz ist, sie bewusst leben. Und dann habe ich unter diese Aufzählung geschrieben, ich möchte mit meinen Lebensfarben an meinem Lebensbild weitermalen. Und darunter habe ich geschrieben, es muss ja nicht unbedingt fertig werden, aber es möge mein Lebensbild werden. Ich verwende dieses Bild auch öfters in den Begleitungen. Meiner Meinung nach entlastet das sehr. Es schenkt mehr Zufriedenheit, es gibt mehr Gelassenheit. Wenn ich nicht ständig bestrebt bin, ein Lebensbild zu malen, das anderen gefällt. Das war früher meine Frage. Wie muss ich sein, damit ihr mich mögt? Wie muss ich sein, damit ihr mir Wertschätzung, Anerkennung, Liebe schenkt? Bis ich drauf gekommen bin, wenn ich die Wertschätzung, die Zuwendung, die Liebe nur für Leistungen bekomme, die ich erbringe, was habe ich eigentlich davon energetisch gesehen? Es geht doch darum, dass ich gemeint bin. Nicht erst ich mit meiner Leistung. Ich habe meinen Schülerinnen und Schülern im Gymnasium und auch dann den Studierenden auf der Uni und Hochschule immer gesagt, für mich sind sie, so wie sie sind, wertvoll. Und nicht erst, wenn sie eine bestimmte Leistung erbracht haben. Wenn sie jetzt in einer stillen Stunde Lebensbilanz ziehen würden, wie würde momentan Ihr Lebensbild aussehen? Schauen Sie manches Mal auf Ihr bisher gemaltes Lebensbild? Können Sie sich identifizieren damit, mit all dem, was da drauf ist? Jede Erfahrung, die wir in unserem Leben gemacht haben, ist eine für uns bedeutsame Erfahrung. Wenn wir aufhören, es sofort einzuordnen in gut und schlecht und richtig und falsch, dann ist es ein Bild des Lebens, das wir vor uns haben. Vielleicht möchten Sie Ihr Lebensbild einmal ansehen.
Mein Lebensbild. Nur ein kleiner Stoß. Und das Mosaik meines Lebens zersprang in 1000 Stücke. Es war nicht mehr in Ordnung, nicht mehr ganz heil. Es hatte schon manchen Riss. Doch nun ist es in Scherben. Ich stehe davor und weiß mir nicht zu helfen. Ein Trümmerhaufen. Ich suche brauchbare Teile, füge sie zusammen, lasse sie mutlos wieder fallen. Das alte Bild kann ich nicht mehr finden. Ich will es auch nicht. Ich muss ein neues formen. Doch wie? Und womit? Mit den alten Steinen? Ich habe sonst keine. Und wie soll mein Bild aussehen? Wer sagt es mir? Wer zeigt es mir? Wo ist ein Vorbild? Wer hilft mir? Wo soll ich beginnen? Wie soll ich beginnen? Muss ich es alleine schaffen? Wieder suche ich ein Steinchen, das nicht ganz kaputt. Betrachte es, befreie es von Schmutz und Staub und finde es brauchbar. Ich suche noch eines und noch eines und füge sie zusammen, probeweise, mal so und mal so, bis es mir entspricht. Eine neue Form entsteht. Und sie fordert mich heraus, weiterzumachen. Die Arbeit ist mühsam, doch interessant. Und ich werde noch lange, lange an meinem Bild arbeiten.
Ein weiteres Geschenk, das ich ansprechen möchte, ich nenne es schlicht und einfach, gib Erwartungen auf, dann kommt das Leben selber zu dir. Wir leben in einer Gesellschaft der Machbarkeit. Auch im Krankenhaus bekomme ich oft den Auftrag, wenn ich eingeladen werde, zu einem Menschen zu gehen, dem es besonders schlecht geht, machen Sie mit der oder mit dem etwas. Ich sage dann oft, was soll ich machen mit ihr, mit ihm? Was soll ich machen mit der Frau nach der dritten Totgeburt? Was soll ich machen mit den Eltern, denen ich mitteilen musste, dass ihre drei erwachsenen Kinder zwischen 21 und 29 beim Verkehrsunfall ums Leben gekommen sind? Was soll ich machen mit der Frau, die soeben vor der Herzintensivstation wartend erfahren hat, dass ihr Mann nicht mehr reanimiert werden konnte, obwohl er in der Früh noch total gesund ausgesehen hat? Wirkliches Leben können wir nicht machen, sondern es ereignet sich. Wir können Rahmenbedingungen schaffen, damit es sich ereignen kann. Aber sind wir ehrlich, wie halten wir es? Wir legen fest, wir legen Zeiten fest, wann jetzt gefälligst Leben oder Liebe geschehen soll. Mir sagen Paare öfters, dass sie eigentlich Zeit für Zärtlichkeit und Sexualität im Normalfall nur mehr finden zwischen ZIP 2 und erstem Schnarcher. Ich sage dann oft, ja, wie viel Zeit haben Sie da fürs Liebesspiel zur Verfügung? Naja, mehr wie ein paar Minuten gehen nicht und ja, viel erleben wir dann eh nicht. Sag ja, was wollen Sie da auch erleben? Ja, weil eine andere Zeit haben wir nicht dafür. Oder jetzt kommt dann wieder die Urlaubszeit. Ich höre es ja jetzt schon von allen Seiten. Also dann die 2 Wochen vom 1. bis zum 15. Juli, da wird dann gelebt, da ist dann Hochzeit des Lebens und der Liebe. Weil während des Jahres geht es ja nicht, da ist eh so viel zu tun und so viel los. Aber in den 2 Wochen, da muss es dann geschehen. Weil das ist die Zeitschiene, die wir dem Leben und der Liebe vorgeben. Und das Leben hat sich gefälligst dran zu halten. Oder wenn ich an die vielen Menschen denke, die ich schon begleitet habe, so im Alter ab 55. Manche legen mir ganze Listen von Träumen vor, von Vorhaben, die sie jetzt schon zusammengestellt haben für die Zeit der Pension. Und dann liegt er vor mir mit 58 und einer todbringenden Diagnose. Und dann kommt oft die Aussage, warum habe ich nicht früher damit begonnen? Wie halten wir es? Wie gehen wir mit dem Leben um?
Meine Seele will tanzen. Wo ist die Musik, wenn sie nicht mehr gespielt wird? Wo ist das Lied, das ich nicht mehr höre? Wo ist der Ton, wenn er verklungen ist? Wo ist mein Leben, wenn ich es nicht lebe? Wo ist mein Lied, das ich nicht singe? Wo ist mein Ton, den ich nicht erklingen lasse? Der kommende Seelenzustand ist reine Musik. So singe ich mein Lied, lasse meinen Ton erklingen und spiele meine Melodie. Es ist mein Leben. Es ist mein Spiel. Ich würde es einmal bereuen, nicht mitgespielt, mein Leben nicht gelebt zu haben. Meine Melodie wird weiter klingen. Mein Lied wird weiter singen. Mein Ton wird weiter klingen. Ein Klingen, ein Schwingen, eine Musik wird es sein in Ewigkeit. Und meine Seele wird tanzen. Ich übe schon.
Ein weiteres Geschenk aus dem Geschenkkorb möchte ich so umschreiben wie im Buch. Wir haben es genannt: Die Erotik des Älterwerdens mit dem Tod als Einladung, sie intensiv zu erleben. Vor einiger Zeit war ein Paar bei mir, die sind 6 Jahre verheiratet, und er hat mir gesagt, sie hätten ein Anliegen. Er hat gemeint, wissen Sie, wir sind jetzt 6 Jahre verheiratet, da ist nicht mehr viel da von der Erotik. Heute sagt sie, nach 6 Jahren schon nicht mehr, wie haben Sie denn das geschafft? Ja, sie haben halt keine Zeit für Beziehungspflege, sie haben so viel zu tun, es ist so viel los. Ja, es ist halt ein Problem mit der Zeit. Und dann hat er gemeint, hätten sie nicht ein paar erotische Impulse für uns? Ich habe mir dann gedacht, na, euch zwei helfe ich auch noch. Und ich habe dann zu ihm gesagt, ja, da hätte ich gleich einmal eine super Übung. Und dann hat er eine volle Erwartung gesagt, wirklich? Sag ich, ja, was müssen wir da tun? Habe ich gesagt, sie müssen sich aber mindestens 1 Stunde Zeit nehmen. Eine ganze Stunde? Sag ich, ja, unter einer Stunde geht nichts. Sie bekommen 1/2 Stunde und Ihre Frau bekommt 1/2 Stunde. Und dann nehmen Sie sich 2 Sesseln und setzen sich ganz nah gegenüber. Und dann hat er mich angeschaut und gesagt, angezogen? Habe ich gesagt, ja, Sie können ruhig angezogen bleiben. Dann hat er gemeint, haben Sie aber schon verstanden, was wir wollen? Habe ich gesagt, ja, ich glaube schon, eine erotische Übung möchten Sie machen, oder? Und was soll man da tun? Habe ich gesagt, Sie beschäftigen, machen Sie aus, wer beginnt. Sie beschäftigen sich in dieser 1/2 Stunde ausschließlich mit 1 Hand Ihrer Frau. 1/2 Stunde, nur mit 1 Hand meiner Frau. Sage ich, ja, und wie geht das? Dann schauen Sie mal die Hand Ihrer Frau ganz intensiv an. Oben, unten. Streicheln die Hand Ihrer Frau mal mit Ihren Blicken. Was mit Blicken kann man streicheln? Sage ich, oh ja, probieren Sie das einmal. Dann fahren Sie mal die Lebenslinien nach. Berühren Sie ganz leicht, gerade dass es zu einer Berührung kommt, an verschiedenen Stellen. Und habe ein paar so Tipps gegeben. Ich habe schon gemerkt, was er sich gedacht hat. Aber da hat er es noch nicht gesagt. Dann sind sie gegangen. Ich war neugierig, ob die noch einmal kommen, aber sie sind wirklich wieder gekommen. Und dann hat er gesagt, als erstes möchte er sich gleich entschuldigen. Habe ich gesagt, wieso entschuldigen? Hat er gemeint, wie wir hinausgegangen sind, habe ich zu meiner Frau gesagt, der hat einen ordentlichen Huscher. Der kehrt ja selber in der Psychiatrie. Habe ich gesagt, ja, aber jetzt sind sie ja doch wieder da. Und das war dann spannend. Dann hat er mir mit Tränen in den Augen erzählt, wie berührend diese Stunde war. Er hat gesagt, also ich glaube, ich habe die Hand meiner Frau überhaupt noch nie wirklich gesehen. Und dann hat er gemeint, diese leichten Berührungen, ich sage es jetzt so ungeschützt, wie es er gesagt hat, sogar der Kleine unten hat sich aufgestellt. Habe ich zu ihm gesagt, also haben Sie doch eine erotische Erfahrung gemacht. Dann habe ich gesagt, na, also das hätte er nie geglaubt, dass das mit so einer Übung, dass das möglich ist. Habe ich gesagt, schauen Sie, und jetzt haben Sie eine Entdeckungsreise begonnen. Wenn Sie in dieser Grundhaltung, in diesem spielerischen Umgehen miteinander, diese Entdeckungsreise fortsetzen, dann werden Sie sehr, sehr vieles erleben. Ich höre oft von Männern, vor allem von Männern über 40, 45, naja, jetzt wird es dann eh bald aus, jetzt wird dann eh nicht mehr viel gehen. Ich sage immer, was wird nicht mehr viel gehen? Naja, wissen Sie, in dem Alter und wenn dann mit der Prostata noch was dazukommt, sage ich, bedeutet für Sie Erotik, Sexualität nur Erektion und Orgasmus? Ich finde, das ist ja das Schöne, gerade auch im Älterwerden Erotik intensiver, spielerischer, auch von der Zeit her erleben zu können und zu dürfen. Wir haben Zeiten erlebt nach der Geburt unseres zweiten Kindes, unserer Tochter, wo meine Frau bei der Geburt Herz-Kreislauf-Stillstand hatte und massivere Verletzungen auch durch die Geburt, wo jahrelang größte Behutsamkeit und Achtsamkeit nicht nur notwendig war, sondern wo ich gerne auch auf das verzichtet habe, was sonst gerade in dem Alter natürlich mehr im Vordergrund steht, vor allem die liebende Vereinigung. Aber wir sagen oft, wir haben in dieser Zeit das Geschenk der Zärtlichkeit, das Geschenk des behutsamen Liebesspieles erlebt und erfahren und wir verkosten bis heute aus diesen Erfahrungen. Die Kunst zu leben besteht wohl darin, nicht sich auf das zu fixieren, was vielleicht momentan oder überhaupt nicht möglich oder nicht mehr möglich ist, sondern das intensiv zu leben, was jetzt möglich ist.
Hochzeitstag. Lange ist es her, dass wir das Ja uns gaben. Dazwischen war viel Leben, doch immer dieses Ja. Wenn auch das Werden und Wachsen und Reifen viel Kraft uns gekostet, es war die Bewegung des Lebens, getragen vom ernsthaften Ja. Du bist nicht mehr wie einst. Auch ich bin anders geworden. Wir sind unsere Wege gegangen, gemeinsam und jeder für sich. Wir stehen zueinander. Wir geben und nehmen. Lassen fließen das Leben und sagen das Ja. Wie gut, dass du bist. Deine Nähe hüllt mich ein, schenkt mir Trost, gibt mir Kraft, lässt mich leben und macht mich frei. Wenn du da bist, ganz bei mir, dann kann ich nachholen, was ich versäumt habe. Mitten im Trubel des Tages meiner Sehnsucht Raum geben, an dich denken deine Nähe spüren, mich geborgen fühlen und glücklich sein.
Ein Geschenk, das wir auch noch hereinstellen möchten. Wir nennen es den Abschied als Tor in die Zukunft. Ich habe vorhin schon gesagt, im Sinn der Polarität gehören Werden und Vergehen zusammen. Frau Kübler-Ross hat in den Seminaren zu uns oft von der Einübung in das Abschiednehmen gesprochen. Wir sterben in unserem Leben viele kleine Tode, Veränderungen, wenn wir Muster aufgeben wollen. Wir erleben Abschiede in der Trauer, in unserem Alter, wenn wir auf 70 zugehen, wird spürbar, die Eltern sind schon verstorben, Freunde, Verwandte, Bekannte sterben, es rückt näher. Sie kennen den Spruch von Hermann Hesse, jedem Anfang liegt ein Zauber inne. Ich füge ganz gern als Ergänzung hinzu, auch jedem Abschied liegt ein Zauber inne. Weil Abschied auch immer Übergang bedeutet. Die Mitte der Nacht ist der Anbruch des Tages. Das Vergehen bereitet den Boden für das neue Werden. Anfang und Ende, diese Polarität ist Basis für Leben und Lebendigkeit. Wo erleben wir Bereiche, wo ich sage, da möchte ich loslassen, sein lassen, Abschied nehmen? Vielleicht kennen Sie den Spruch, die Kunst zu leben besteht darin, die Vergangenheit langsam auszuatmen und die Gegenwart tief einzuatmen, um Luft für die Zukunft zu bekommen. Mich auf den Weg machen, aufbrechen, im Augenblick Ewigkeit zu erleben. Ich habe versucht, das unter dem Titel, wenn meine Lebenskurve sich neigt, ein wenig zu umschreiben.
Wenn meine Lebenskurve sich neigt, dann drängt es mich innezuhalten. Dann kommt Wehmut auf. Dann stellt sich verstärkt die Frage nach Sinn. Dann blicke ich betroffen zurück. Wenn meine Lebenskurve sich neigt, dann spüre ich die üppigen Herbstfarben in mir. Dann bestaune ich die gereifte Sonnenblume, die sich neigt, um die Samenkörner fallen zu lassen. Dann betrachte ich auf den Äckern Mutter Erde, die so viel gibt, aber auch bergend aufnimmt. Wenn meine Lebenskurve sich neigt, dann möchte ich lernen, loszulassen. Dann will ich noch intensiv verkosten. Dann erfüllt mich Staunen über so viel Geschenktes. Dann sehne ich mich nach Versöhntheit. Wenn meine Lebenskurve sich neigt, dann spüre ich nicht Ende, sondern Übergang. Dann wende ich den Blick von zurück nach vorne. Dann verwandelt sich Wehmut in Erfüllung. Dann erfahre ich, wie geheimnisvoll dicht Leben ist. Wenn meine Lebenskurve sich neigt, möchte ich sagen können, dass ich wirklich gelebt habe. Leben, was für ein Wort. So oft gebraucht, so oft missbraucht. Leben, was für ein Wort, durch Inflation entleert. Leben, was für ein Wort, wo blieb deine Kraft, dein Farbenklang, dein Sinn? Leben, welch ein Geheimnis, welch eine Energie, welch ein Geschenk. Leben, lassen wir es wieder aufleben, das Leben, jetzt.
Ein letztes, aber und sehr wichtiges Geschenk. Wir möchten es nennen das Staunen vor dem Geheimnis und vor dem Geheimnisvollen. In vielen Formen der Religiosität steht oft das Fürwahrhalten von Wahrheiten, das Glauben von Dogmen, das Einhalten von Normen, von Gesetzen, von Vorschriften im Vordergrund. Der Kern jeder echten und ursprünglich heute gelebten Spiritualität und Religiosität ist, denke ich, das Staunen. Das Staunen können, das staunende Stehen und Sein vor dem Geheimnisvollen und im Geheimnisvollen. Das Staunen darüber, wie es der spirituelle Mensch ausdrückt, dass wir selber Teil des göttlichen Seins sind und göttliches Sein in uns ist. Alle großen Begegnungsgeschichten, auch im Neuen Testament, drücken dieses Staunen aus. Viele von uns haben jetzt zu Ostern wieder diese berührende Begegnung zwischen Maria von Magdala und dem auferstandenen Jesus erlebt. Da war nicht die entscheidende Frage, was ist mit dem toten Körper passiert? Da ging es nicht um die Materie des Verstorbenen, ob der noch da ist oder nicht da ist, sondern im Mittelpunkt steht eine berührende Begegnung. Maria von Magdala steht zunächst vor einem Menschen, den sie scheinbar nicht erkennt. Erst als er sie anspricht und bei ihrem Namen nennt, wie er zu ihr sagt, Maria, kommt in ihr etwas in Bewegung. Sie steht staunend vor dem Geheimnis dieses Jesus, der nicht im Tod geblieben ist, und sagt zu ihm, Rabuni, Meister, können wir noch staunen? Wir alle kennen es, wie erfüllend es ist, wenn wir in staunende Kinderaugen blicken dürfen, wo wir auch so Augenblicke erfahren, wo Grenzen von Zeit und Raum überschritten werden. Oder wenn wir in der Partnerschaft voreinander sind und miteinander sind, ich hoffe, Sie kennen das auch, einander einfach einmal längere Zeit hindurch nur liebevoll anzusehen und zu erleben, ich bin da und du bist da. Und wir sind miteinander im Sein. Glaubende Menschen können hier auch sagen, im göttlichen Sein. Ich denke, dieses Staunen vor dem Geheimnisvollen ist eine unendliche Schöpferkraft.
verzaubertes Staunen vor dem Geheimnis. Faszinierendes Sein im Geheimnisvollen. Da schwindet das Bedürfnis, Licht und Dunkel gegeneinander auszuspielen. Die Frage, ob Auferstehung, Reinkarnation oder was auch immer, erübrigt sich. Die Bilder von Gott, von Himmel, Hölle oder Strafe lösen sich befreiend auf. Lebenskäfige öffnen sich und die Weite des Raumes lädt zum Leben ein. Die Polarität zwischen Stille und Ton, Wärme und Kälte, Licht und Dunkel werden und vergehen zwischen Leben und Tod, kennt nur eine Einladung. Lebe. Jetzt. Sogar die Entzauberung Gottes durch die Religion wird wieder dem Zauber des Geheimnisses göttlichen Seins zurückgeschenkt. Die Vergangenheit wird versöhnt, Gegenwart gelebt und Zukunft vorbereitet. Da wohnt nicht nur jedem Anfang, sondern auch jedem Abschied ein Zauber inne. Da sind wir mitten im Leben, mitten im Sein und erleben im Augenblick die Ewigkeit.
Im Mittelalter wurden die Vereinigung, die ekstatische Vereinigung im Liebesakt und das Sterben oft gemeinsam dargestellt. In beiden Erfahrungen kommen wir Menschen zunächst ganz zu uns selber, um uns dann dem Du zu schenken, dem geliebten Du, in der liebenden Vereinigung zweier Menschen, letztlich auch dem göttlichen Sein, wenn wir es spirituell und religiös interpretieren. Im Französischen heißt heute noch die ekstatische Liebeserfahrung im Liebesakt der kleine Tod. Im irdischen Leben braucht es die Polarität zwischen Leben und Tod. Die beiden sind die intensivsten Erfahrungen. Im Liebesakt, im intensiven Liebesakt, in der Ekstase verlassen wir zumindest zeitlich begrenzt Raum und Zeit. In der Geburt des Sterbens für immer. In der irdischen Wirklichkeit stellt sich der Tod als Kontrasthintergrund für das Leben zur Verfügung und leistet diesen Dienst. Am Ende des irdischen Lebens bedankt sich das Leben gleichsam beim Tod und holt ihn durch die Kraft der Liebe ins Licht. In dieser irdischen Wirklichkeit, wie gesagt, brauchen wir die Polarität. Am Ende unseres irdischen Lebens hat unser Tod seine Aufgabe erfüllt. Am Schluss leistet der Tod seinen letzten großen Dienst. Er wird zur Brücke, durch die Augenblick und Ewigkeit eins werden. Jetzt für immer.
Vor uns liegt ein neuer Morgen. Wach auf. Der Zenit der Nacht ist überschritten. In mir pulsiert schon das Leben. Unbändige Hoffnung durchströmt mich. Wach auf, ein neuer Morgen bricht an. Ich spüre seine ersten Strahlen. Unbekannte Begeisterung treibt mich. Wach auf! Tau besonderer Art benetzt die Erde. Ich möchte sie frisch noch berühren. Eigenartiger Tatendrang bewegt mich. Wach auf! Die Luft ist gereinigt und würzig. Mich verlangt, sie zu atmen. Befreiung wartet auf mich. Wach auf! Es gilt, Abschied zu nehmen vom Alten, um gemeinsam und von Beginn an den neuen Morgen zu erleben.
Ja, das ist unser Geschenkkorb, den wir aus Krems mitgenommen haben, der gefüllt ist durch das, was uns beiden geschenkt wurde, durch das, was wir uns auch teilweise hart erarbeitet haben und vor allem all das, was wir in den Begegnungen und Begleitungen mit Menschen erleben dürfen, die in ihren oft so harten Lebensfeldern unterwegs sind. Wir wollten Ihnen daran ein bisschen Anteil geben, ein bisschen etwas von dem weiter schenken. Jetzt liegt es an Ihnen, was Sie damit tun. Vielleicht konnten wir Sie ein wenig in Ihrem Inneren, in Ihrer Mitte, in Ihrem Herzraum, in Ihrem Herzen berühren. Wir alle, Sie und wir sind erfüllt von Sehnsucht nach Leben. Lassen wir uns nicht vertrösten auf später, sondern leben wir jetzt. Leben wartet auf uns. Danke, dass Sie in diesen fast 1,5 Stunden ganz da waren und da geblieben sind und vielleicht, ich spüre es zumindest schon so, dass hier Augenblicke erfahrbar waren, die Ewigkeit in sich tragen. Danke dafür. Applaus. Vielen Dank. Applaus. Applaus.